ein ganz normaler Mann von nebenan. Ja, man kann das keinem freier ansehen. Das ist sehr, sehr gruselig auch zum Teil, aber es könnte wirklich jeder sein.
Herzlich willkommen im Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher und ich rede heute mit Vivian. Vivian erlebt eine schwierige Kindheit mit finanziellen Problemen und psychischen Belastungen. Mit 22 Jahren sieht sie im Escort einen einfachen und schnellen Ausweg aus ihrer prekären Situation. Jahrelang lebt sie ein Doppelleben zwischen Studium und den Treffen mit Freiern. Doch die Realität ist härter als gedacht. Immer wieder erlebt sie Gefahrensituationen und Grenzüberschreitung. Aber erstmal herzlich willkommen, Vivian.
Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein. Danke. Ja,
und vielen Dank für Ihr Vertrauen. Wie froh sind Sie heute, also gut 2 Jahre nach Ihrem Ausstieg, dass Sie das alles hinter sich haben, dass Sie diesen Absprung geschafft haben?
Ja, sehr, sehr froh auf jeden Fall. Das war ein langer Weg, da rauszukommen. Mhm. Und ich bin einfach sehr, sehr dankbar dafür, dass ich das geschafft habe und jetzt so relativ stabil im Leben stehe.
Sie sind zunächst auch in behüteten Verhältnissen aufgewachsen dann im Rheinland. Ihre Eltern haben sich aber getrennt, ne? Wie eng war Ihr Kontakt zu Ihrem Mutter und zu Ihrer Mutter und Ihrem Vater? Wem standen Sie da näher?
Also der Kontakt zu meinen Eltern war eigentlich, ja, nicht immer, aber war schon eng. Ich habe bei meiner Mutter halt gelebt, ich bin da aufgewachsen. Dadurch war der Kontakt zu meiner Mutter schon enger, würde ich sagen. Mhm. Auf jeden Fall.
Und wie war so die finanzielle Situation Ihrer Mutter? Also ist sie gut? Das ist ja oft ein Problem, wenn man auch alleinerziehend ist, je nachdem, wie man unterstützt wird. Also wie gut ist sie mit Ihnen über die Runden gekommen?
Ja, ich sag mal so die ersten Jahre, bis ich so 6, 7 war, war es eigentlich ganz okay. Und dann, ich kann nicht mehr genau einordnen, ab welchem Lebensjahr, aber ich sag mal so, ab dem 7. Lebensjahr wurde es dann halt immer schwieriger finanziell. Meine Mutter ist dann nicht mehr arbeiten gegangen oder nur noch nicht mehr so viel arbeiten gegangen. Und das wurde dann halt schon, das hat man dann einfach gemerkt. Ne? Dann fingen die Probleme so ein bisschen an.
Wie haben Sie das denn gemerkt? Also in Ihrem Alltag, was konnten Sie sich da auch als Kind dann leisten, was vielleicht nicht?
Ja, ich finde, gerade als Kind merkt man das sehr, sehr extrem. Sowas wie Hobbys waren dann einfach nicht drin oder mussten dann irgendwann abgebrochen werden, weil das Geld einfach gefehlt hat. Genau, Hobbys, Reisen, davon mal ganz zu schweigen, das war dann irgendwann gar nicht mehr möglich. Wegen vielen Sachen musste ich dann halt meinen Vater nach Geld fragen. Mhm. Das heißt, man stand auch immer so ein bisschen zwischen den Stühlen. Und ja, das war einfach als Kind schon belastend. Mhm.
Haben Sie dann irgendwann auch selbst versucht, Geld zu verdienen oder irgendwie sich selbst was dazu zu verdienen?
Ja, voll. Mhm. Ich habe, glaube ich, seit meinem 11. oder 12. Lebensjahr bin ich Zeitungen austragen gegangen mit meiner Mama zusammen. Mhm. Genau, und da wir halt nie mehr als 100 Euro dazu verdienen konnten, hatte ich jetzt auch nicht wirklich Möglichkeiten, bei Rewe oder so zu arbeiten. Das war halt einfach nicht möglich durch das Arbeitslosengeld 2 damals noch. Mhm.
Wie ging es Ihnen denn körperlich, psychisch in dieser Zeit, also auch dann als Teenager, wie würden Sie das beschreiben?
Ja, ich habe als Teenagerin auf jeden Fall psychische Auffälligkeiten entwickelt. Ich habe mich sehr stark selbst verletzt, bestimmt über 1-2 Jahre. Und direkt danach habe ich eine Magersucht entwickelt.
Mhm. Und waren Sie da alleine mit sich oder waren Sie auch in Therapie mit all dem?
Tatsächlich dann erst mit der Magersucht. Dann war ich in Therapie, weil das mit dem Ritzen auch sehr spät quasi erst aufgefallen ist. Mhm. Genau, und mit der Essstörung bin ich dann auch in eine Gruppentherapie gegangen, ja.
Und hat sie das schnell erleichtert? Ging es ihnen schnell besser?
Nee. Mhm. Nee, das ist ein sehr, sehr langer, harter Weg. Ich hatte dann auch einen Klinikaufenthalt mit 17. Und danach ging es mir immer noch nicht wirklich besser. Also das eine Essstörung ist schon sehr, was sehr komplex ist, was sehr, sehr tief sitzt und was man auch schwierig wieder los wird. Vor allen Dingen diese Körperschemastörung, diesen Druck, den man hat, wie man auszusehen hat, das ist sehr, sehr tief.
Wenn Sie auch von dem Druck sprechen, wie man auszusehen hat, wir alle beginnen ja auch als Teenager so die eigene Identität zu suchen,
ja,
manchmal auch zu finden, aber wie früh oder spät ging es auch bei Ihnen dann los mit Partnerschaft, mit Sexualität, mit all diesen Dingen, die dann ja irgendwann auch dazukommen?
Ja, mit 14. Ich hatte mit 14 meinen ersten Partner und hatte dann auch, ja, Ende 14 mein erstes Mal, also meine ersten sexuellen Erfahrungen. Und ich würde auch sagen, dass das sehr, sehr prägend natürlich war und ist. Ja.
Inwiefern hat das geprägt?
Es war schon so, dass wir waren natürlich sehr jung und ich war auch damals sehr krank, aber ich hatte schon schnell das Gefühl, dass es in der Beziehung irgendwann nur noch, oder dass ich irgendwann nur noch durch sexuellen Kontakt diese Zuneigung von meinem Freund bekommen habe. Und ich glaube, das hat sich sehr, sehr eingeprägt einfach.
Also das ist darüber dann Nähe, Bestätigung,
ja,
gab.
Ja. Lediglich darüber, ja.
Und haben Sie, hat Ihnen, also ich, es ist eine, fast eine rhetorische Frage, aber haben Sie gespürt, dass Ihnen das eigentlich dann nicht gut tut? Oder dachten Sie dann, ach, das ist dann einfach so? Wie war das?
Schwierig zu sagen. Ich habe gespürt, mir geht es damit nicht gut und mich belastet das, aber ich konnte das überhaupt nicht greifen und ich konnte das auch jahrelang danach nicht greifen, was da überhaupt was da passiert ist. Ich glaube, da war ich überhaupt nicht zu imstande. Ich habe es unbewusst irgendwie gespürt, dass etwas nicht stimmt, aber ich hätte auch niemals Schluss machen können oder sowas, nein.
Wenn man sein eigenes Bild findet, gehört ja dann für viele auch dazu, über Social Media aktiv zu werden, sich da irgendwie zu zeigen. Waren Sie da auch? Sie sagen gleich, ja, waren Sie da auch aktiv?
Ja, ganz schlimm. Ja, natürlich. Ich bin jetzt 28. Ich glaube, damals gab es sowas, fing das gerade so an mit Instagram, da war ich so 16. Aber es gab damals auch schon andere Foren, wo man dann extrem dazu gedrängt wurde, sehr viel abzunehmen. Genau, und dann ging das mit Social Media los und dann war es halt sehr viel Selbstdarstellung, ne? Sehr viel Selbstdarstellung.
Und wie haben Sie sich da selbst dargestellt, wenn Sie dran denken?
Oftmals sehr, sehr freizügig. Sehr freizügig. Also es ging auch da wieder nur um Bestätigung. Ich wollte diese männliche Bestätigung haben, ja.
Also auch wieder im Prinzip der Weg weiter, wie Sie das dann auch in der Partnerschaft da ja erlebt haben, ne? Nach dem ersten Mal, dass es so Nähe gibt, irgendwie Bestätigung. Wie ging es denn dann los, dass Escort für Sie ein Thema wurde?
Genau, das hat begonnen, ne, da war ich 22 und das fing tatsächlich damit an, dass mir das damals eine sehr, sehr gute Freundin empfohlen hat, die auch finanzielle Schwierigkeiten hatte. Und sie hat mir dann eine Plattform vorgeschlagen, wo man sich anmelden konnte. Und ich habe gesagt, okay, ich probiere das einfach mal aus. Es wird sich ja eh keiner melden, bestimmt.
Aber wenn Sie sagen, das hat sie empfohlen, wie hat sie denn, wenn man so will, dafür geworben? Was hat sie denn gesagt, was sie da erwartet?
Sie hat gesagt, dass sie das jetzt auch schon mal ausprobiert hat, also dass sie sich da registriert hat und auch schon mit Männern getroffen hat und dass sich da halt ganz Gutes Geld nebenbei verdienen lässt und ja, dass es gar nicht so schlimm ist, tatsächlich.
In welcher Lebenssituation waren Sie damals, wenn Sie zurückdenken? Waren Sie in der Ausbildung oder was haben Sie beruflich gemacht?
Ja, ich habe mein freiwilliges soziales Jahr im Altenheim gemacht.
Sie schmunzeln da. Aber wie ging es Ihnen denn in dieser Zeit finanziell? Also war das auch für Sie in der Zeit auch wichtig, irgendwie noch dazu zu verdienen?
Ja, also man muss sich halt vorstellen, ich hab mein Abi gemacht und ich wollte halt arbeiten gehen zur Berufsorientierung. Und ich habe für diesen 40-Stunden-Job 150 Euro im Monat rausbekommen, wovon ich dann noch ein Ticket zahlen musste, was unheimlich teuer war, und Handyrechnung. Und der restliche Satz wurde halt wieder von dem Arbeitslosengeld-Zweisatz abgezogen, weil meine Mutter halt nicht arbeiten war und ich mich ja auch in dieser Bedarfsgemeinschaft befunden habe. Das heißt, ich wollte auch irgendwann ausziehen, ich wollte Geld sparen, ich wollte endlich mal leben. Ich wollte nicht wegen jedem bisschen immer meinen Vater fragen müssen nach Geld. Mhm. Also ich war da ja auch schon Anfang 20. Genau, ich wollte eigentlich nur auf eigenen Beinen stehen und mein Leben auch mal ein bisschen genießen können. Mal
eigene Wege gehen und ja. Und wie lief das dann ab? Also Sie haben diese Empfehlung von Ihrer Freundin bekommen. Wie ist es dann? Haben Sie sich dann eine Seite angelegt oder wie hat das praktisch funktioniert?
Genau, es gibt da, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf oder ob das dann Werbung ist, aber ich sag's jetzt einfach. Es gibt ein Portal, das heißt kaufmich.de und da kann man sich ganz einfach in 5 Minuten anmelden, Profil anlegen, Bilder hochladen und dann ist man quasi verfügbar und man
schon
kann.
Ein heftiger Titel, muss ich sagen. Kaufmich.de.
Ja, aber es ist prinzipiell ja auch nichts anderes, aber genau. Und
dann haben Sie sich diese Seite angelegt. Was haben Sie dann da für Informationen reingestellt?
Ach, da kann man alles angeben. Also da muss man die Körbchengröße angeben, die Größe, den Figurtyp, was man alles anbietet, was man nicht anbieten möchte. Man kann eigenen Text verfassen. Ich habe ein Bild hochgeladen, wo man aber nicht mein Gesicht drauf gesehen hat. Ja, aber es ist sehr, sehr objektifizierend auf jeden Fall.
Und was war dann Ihre Vorstellung, was da so abläuft? Also wenn Sie sagen, man muss schreibt rein, was man da anbietet, wie war denn Ihr Gedanke, was da passieren wird? Hatten Sie da eine Vorstellung?
Ja, ich glaube tatsächlich hatte ich eine sehr naive Vorstellung am Anfang und ich habe gedacht, es reicht oder ich kriege genug Geld zusammen, wenn ich vielleicht einfach gewisse Dienstleistungen anbiete, sowas wie Fußerotik oder Sachen, wo ich nicht so viel von mir preisgeben muss. Und das hat halt nicht funktioniert und ich bin dann schnell dazu übergegangen, wirklich sowas wie Sex anzubieten und auch andere Handlungen.
Und da kamen dann auch viele Rückmeldungen?
Ja, genau. Als ich das angeboten habe, auf jeden Fall, ja, schon.
Und wenn Sie das so beschreiben, erinnern Sie sich noch an dieses erste Mal, als Sie jemanden getroffen haben, wie das abgelaufen ist?
Ja, das ist eine der wenigen Sachen, die ich noch relativ gut tatsächlich weiß. Das war sehr, wie soll ich sagen, sehr belastend auch, aber es war einfach nur gruselig, würde ich sagen, im Nachgang. Es war ein viel, viel älterer Mann, ich glaube um die 40, 50. Ich glaube, dieser Mann hat einfach extrem gespürt, wie nervös ich war. Und ich glaube, das hat ihn.
Waren Sie denn bei dem zu Hause? Oder?
Ja.
Okay.
Genau, ich war bei dem zu Hause. Ich bin unheimlich weit gefahren. Und also eigentlich habe ich dieses erste Treffen auch schon als massive Grenzüberschreitung begriffen. Aber ich habe es halt einfach über mich ergehen lassen, weil ich immer gedacht habe, okay, gleich ist es vorbei. Du musst es jetzt noch kurz durchhalten, es ist gar nicht so schlimm. Und
das heißt, wenn ich mir das so vorstelle, Sie haben diesen Mann gesehen, der war irgendwie älter, Sie hatten ein blödes Gefühl, war irgendwie eigentlich der Impuls, oh, eigentlich würde ich jetzt aber ganz schnell wieder zurück und den ganzen
Weiben umdrehen.
Ja, umdrehen.
Voll weglaufen,
Aber Sie haben es nicht gemacht, weil Sie irgendwie dachten, ach, jetzt bin ich hier, jetzt wird das irgendwie erwartet, jetzt will ich in Anführungsstrichen professionell sein oder funktionieren oder was war das?
Ja, ich glaube, es war wirklich dieses, ich muss das jetzt einfach durchziehen, ich muss das jetzt ausprobieren und ich kann jetzt nicht einfach zurücklaufen, ich habe kein Recht dazu, wegzulaufen, ich muss das machen, eher so, ich glaube, das war's, ich muss das durchziehen.
Sie sagen ja schon, das war doch im Prinzip schon grenzüberschreitend, was da passiert ist. Wenn ich mir das so vorstelle, Sie fahren dahin, mussten Sie auch Angst haben, wenn ich das nicht mache, was er da will, dann sind wir jetzt irgendwo im Nirgendwo. Ich weiß gar nicht, ob andere wussten, dass sie da sind. Wer weiß, wie der reagiert. Also ich weiß auch nicht, wie die körperliche Präsenz von ihm war, aber haben diese Gedanken auch eine Rolle gespielt?
Ja, auf jeden Fall. Also Gerade im Escort-Bereich ist halt ein riesengroßes Sicherheitsrisiko, weil man halt so anonym arbeitet. Also ich kann meinen Standort mit Freunden teilen, das habe ich auch oft gemacht, aber also wer ist denn so schnell da, wenn wirklich was passiert? Ich kann ja auch nicht die Polizei rufen oder das geht ja einfach nicht. Also natürlich wäre dieser Mann mir körperlich wahrscheinlich überlegen gewesen, weshalb ich auch einfach Angst hatte, bestimmte Forderungen abzulehnen, weil ich mich geekelt habe. Aber das habe ich halt nicht geschafft in dem Moment.
Also er hat Dinge gefordert, die sie nicht wollten. Er ist da über Grenzen gegangen. Sie wollten es nicht, haben wir gedacht, irgendwann ist es ja vorbei. Im Prinzip wollten sie gleich umkehren, als sie ihn gesehen haben. Wie war das dann, als es vorbei war und sie raus sind aus der Tür, aus der Wohnung oder dem Haus, ich weiß nicht, wo es war. Wie war das?
Ja. Surreal. Hat sich angefühlt eigentlich wie ein Film, den ich gerade, ja, wo ich einfach nur ein Schauspiel abgezogen habe. Und dann war es vorbei, dann atmet man einmal durch und schiebt es eigentlich weg. Aber total surreal. So kann ich das nur beschreiben. Ich glaube, was mir teilweise geholfen hat, war, das Ganze auch ein bisschen mit Humor zu nehmen, indem ich dann Freunden davon erzählt habe und dann halt so getan habe, als wäre das ja gar nicht so schlimm und ist ja eigentlich auch ein bisschen lustig, das zu machen. Ja, ich glaube, das war so mein Mechanismus, der dahinter gesteckt hat, oder halt einfach gar nicht darüber reden und Musik hören und irgendwas lesen und das einfach verdrängen.
Wie oft haben Sie sich dann in den Monaten drauf mit Männern getroffen?
Ja, zu Beginn sehr, sehr oft. Ich glaube, teilweise 2 bis 3 Mal die Woche nach meiner Arbeit. Genau, also in den Anfangszeiten war das so häufig.
Also in der Regel dann abends, ne?
Ja.
Wo haben Sie in dieser Zeit gewohnt?
Ich habe zu Hause gewohnt, bei meiner Mutter.
Hat die denn von all dem eigentlich was mitgekriegt?
Nein, hat sie nicht. Nein. Und es war auf jeden Fall wie ein Doppelleben. Natürlich durfte das auf meiner regulären Arbeit auch keiner erfahren. Das wusste da auch niemand. Also tagsüber, weiß ich nicht, macht man irgendwas mit alten Leuten, begleitet die zum Arzt. Und abends ist man dann bei irgendwelchen Männern und muss sich da ausziehen. Und das war ein komplettes Doppelleben auf jeden Fall. Es hat nicht zusammengepasst irgendwie.
Sie haben ja gerade auch gesagt, Sie erinnern sich an dieses erste Treffen noch ziemlich genau. Und wenn ich das richtig verstanden habe, an vieles weitere dann auch nicht mehr so. Also haben Sie das meiste auch dann verdrängt oder kommen diese Bilder zurück?
Also es gibt einzelne Szenarien, die ab und an mal wieder zurückkommen. Die waren aber dann auch wirklich sehr, ja, ich weiß nicht, ob ich es traumatisch nennen kann. Also das habe ich schon, aber prinzipiell, wenn ich es überlege, kann ich mich vielleicht insgesamt an 6, 7 Treffen erinnern und es waren halt durchaus mehr Treffen. Also ich glaube, wirklich vieles habe ich komplett verdrängt. Andererseits kann ich mich an schlimme Ereignisse doch noch leider sehr gut erinnern manchmal.
Ist es richtig, dass Sie auch mal bei einem Mann waren und plötzlich waren mehrere da?
Ja. Das war geplant. Also die Situation gab es. Das war geplant. Aber das gab es auch, wo ich in einem Hotelzimmer war, dann mit 6, 7 Männern. Ja. Und da hatte ich sehr, sehr große Angst. Ja.
Ich meine, es geht jetzt nicht nur um Worte, es geht ja um Ihr Empfinden. Aber haben Sie das dann manchmal auch wie eine Vergewaltigung einfach empfunden? Wenn ich mir vorstelle, Sie haben Angst, da sind 6, 7 Männer?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe gesagt, klar, finde ich super, macht es, aber innerlich hat sich ja alles dagegen gesträubt. Also ja, es war für mich wie eine Vergewaltigung in dem Moment, auf jeden Fall.
Wer waren denn die Freier, wenn Sie sich zurückerinnern? Waren das ganz unterschiedliche Männer, also so vom Alter, vom sozialen Status?
Ja. Komplett unterschiedlich. Also da ist alles dabei, wirklich alles dabei, ganz unterschiedlich. Das ist ein ganz normaler Mann von nebenan. Und man kann das keinem Freier ansehen. Das ist sehr, sehr gruselig auch zum Teil, aber es könnte wirklich jeder sein.
Nun ist es ja so, dass Sie ja schon in einer psychischen und körperlichen Situation waren, die nicht einfach war. Also Sie, Sie hatten ja schon Belastungen davor. Jetzt kommt das alles dazu, wenn ich mir das so vorstelle. Ich glaube, ich kann es mir gar nicht vorstellen, aber wenn ich es erahne, also wie ging es Ihnen körperlich in dieser Zeit?
Ja, das ist die nächste Sache. Also ich habe unheimlich doll mit Infektionen reagiert, also mit Scheideninfektion darauf. Das wurde chronisch und das ging auch nicht weg, solange ich in dem Bereich tätig war. Ich hatte ständig Bauchschmerzen, ich war total oft krank, also mein Immunsystem war super runtergefahren. Also das sind alles so, so kleine Nebeneffekte, die man hat, worüber man aber nicht spricht. Und das, ich war eigentlich permanent gesundheitlich irgendwie angeschlagen.
Nach so kleinen Nebeneffekten hört sich das in der Summe echt nicht an. Haben das denn andere Menschen in ihrem Umfeld mitbekommen, dass es ihnen so schlecht geht? Und wenn ja, was haben die gesagt?
Ja, ich habe es halt, ich habe da schon drüber geredet, über meine Symptome. Aber dadurch, dass ich halt immer so getan habe, als wäre das für mich ja gar kein Problem, als mache ich das alles sehr selbstbestimmt und freiwillig, sind meine Freunde da auch nicht wirklich zu mir die konnten nicht zu mir vordringen. Ich habe das halt komplett abgeblockt. Mhm. Also es haben durchaus Leute gemerkt und viele waren auch besorgt von meinen engen Freunden, zum Glück, aber die konnten halt einfach nicht zu mir durchdringen.
Wenn Sie sich dann selbst anschauen, ich weiß nicht, wie sehr Sie selbst zu sich durchdringen konnten, aber welche Einstellung hatten Sie auch zu Ihrem Körper, der verletzt war, der ja irgendwie auch gezeigt hat, da stimmt was nicht, aber wie haben Sie sich selbst gesehen?
Als Objekt. Ich glaube, ich habe mich lange nur als Objekt begriffen, was Männern zur Befriedigung zur Verfügung gestellt werden muss, ja. Also ich war mir nichts wert zu der Zeit oder ich habe meinen Körper einfach gehasst und das ist halt dann auch ein Weg, damit umzugehen, ne? Sich dann einfach von Männern missbrauchen zu lassen.
Das ist echt hart, wenn Sie das so sagen. Also kein Selbstwertgefühl in dem Sinne, kein Selbstbewusstsein. Nee.
Absolut gar nicht.
Wie war dann Ihre Situation? Sie haben dann ja auch studiert irgendwann. Hat sich das alles so gehalten? Ging das kontinuierlich so weiter? Oder haben Sie auch mal Pausen gemacht mit dem Escort, mit diesen Begegnungen? Wie ging es dann weiter?
Ja, ich habe ja dann, muss ich gerade überlegen, mit 2019 habe ich angefangen zu studieren. Genau, und zu dem Zeitpunkt, als ich dann umgezogen bin ins Ruhrgebiet, habe ich das auf jeden Fall auch noch gemacht, aber nicht mehr in so einer Regelmäßigkeit, wie zuvor bei dem freiwilligen sozialen Jahr. Und da ich halt schon gemerkt habe, dass mir das, also mehr oder weniger schon gemerkt habe, dass mir das zusetzt, dass ich das, also dass dieser Widerwille ist schon größer geworden gegen diese Treffen, habe ich dann überlegt, dass ich dann quasi den Bereich wechsle und eher in den Domina-Bereich gehe.
Mhm. Was ist da dann anders?
Weil ich dann halt mir erhofft habe, dass ich mehr Kontrolle habe und halt mehr Distanz natürlich. Ne? Ich muss keine mich eindringen lassen, keiner fasst mich an. Ich kann Männern vielleicht auch das, was sie mir angetan haben, ein bisschen zurückzahlen aus der Sichtweise heraus, ja.
Und, genau. Und also sie konnten einfach auch mal Grenzen setzen, ja? Also
ja.
Jetzt ist es auf der anderen Seite ja auch immer die Frage, man weiß ja nicht, was die Männer da wollen. Wussten sie das immer vorher, was die da, worauf die stehen, in Anführungszeichen?
Ja, also das wusste ich schon. Das wurde mir eigentlich immer vorher relativ klar gesagt. Aber das sind auch wirklich einfach Sachen, die kann man sich, glaube ich, zum Teil nicht vorstellen, was es da für kranke Fetische gibt und von dem ich vorher nicht wusste, dass das existiert auch. Und das macht ja auch was mit einem.
Ja, also auch da waren wieder grenzwertige oder grenzüberschreitende Wünsche in gewisser Weise dabei. Ja. Wie war das dann psychisch, wenn Sie sagen, ja, auch da? Ich meine, Sie wollten eigentlich mit dieser Veränderung, ja, wenn man so will, was loswerden, auch was zurückgeben, ne? So dieses, jetzt bin ich diejenige. Mhm. Aber das war dann, wenn ich das so richtig raushöre, auch nicht der Fall, oder? Sie haben sich ja wieder eigentlich selbst auch belastet mit all dem.
Ja, genau. Also eine andere Belastung auf jeden Fall. Mhm. Aber ich glaube, es ist auch so ein Trugschluss, die Kontrolle zu haben, weil im Endeffekt gibt der Freier halt alles vor und man macht es halt quasi mit und führt es aus. Mhm. Und man muss halt diesen Wünschen nachkommen, sonst sucht er sich halt jemand anderen. Also jetzt so ganz kurz zusammengefasst. Und genau, ja, es gab auf jeden Fall Sachen, die ich abgelehnt habe. Aber es gab auch Sachen, die mich einfach nur super angeekelt haben, die ich dann trotzdem gemacht habe und die mich einfach nur schockiert haben. Mhm. Die mich einfach erschüttert haben, das mit anzusehen. Ja, es ist einfach nur gruselig. Auch das ist gruselig.
Also, wenn ich mir das vorstelle, was macht das auch mit ihrem Menschenbild? Mhm. Also sowas dann zu sehen, ich erahne das nur irgendwie und ehrlich gesagt, man muss auch nicht alles wissen, nee, ne, was da war. Aber was macht das mit ihrem Menschenbild?
Also mir hat das eigentlich gezeigt, oder ich habe mich wirklich oft gefragt, warum diese Männer nicht einfach, also da wird ja wirklich ein massiver, irgendeine Schädigung in der Kindheit vorliegen, wieso gehen diese Männer nicht einfach zur Therapie und arbeiten Sachen auf? Weil das kann nicht gesund sein, was sie da tun. Hm. Also das grenzt ja schon an Selbstverstümmelung zum Teil.
Also ja, das so körperliche, sie mussten die auch körperlich verletzen und so. Mhm.
Ja, also das, ja, ich habe, also das hat eigentlich leider mein Männerbild nur noch mehr bestätigt, dass Männer auch nicht über ihre Emotionen und so reden können, da häufig Probleme haben und dass es eigentlich total traurig ist. Und dann solche Wege wählen, was heißt solche Wege wählen, aber solche Wege gehen zulasten von Frauen und mich macht das einfach nur sauer und wütend.
Wie oft haben Sie dann in all den Jahren doch dran gedacht, auch aufzuhören?
Oft. Bestimmt jedes Mal danach. Hm. Ja, jedes Mal danach.
Und was hat sie gehalten?
Ich glaube tatsächlich, dieses schlechte Selbstbild, was ich hatte, ich war es einfach mir nicht wert, aufzuhören. Ich hatte in der ganzen Zeit immer sehr instabile Beziehungen zu Männern, wo es auch immer viel, also im Privaten, wo es auch immer nur viel um das Sexuelle ging. Ich war es mir einfach nicht wert, aufzuhören. Ich dachte mir oft, ja, das ist dein Weg, du hast nichts anderes verdient und ja, warum sollte ich dann aufhören jetzt?
Das tut fast weh, wenn man dazuhört, also wenn ich dazuhöre, wie war das, also irgendwer oder was hat Ihnen geholfen, dieses Bild loszuwerden oder zumindest zu beginnen, das loszuwerden, abspringen zu können, wie kam es dazu?
Ich glaube, zum einen im Privaten, dass ich das erste Mal wirklich richtig Grenzen setzen konnte gegenüber einem anderen Mann. Dann natürlich, dass ich jahrelang immer wieder Therapie auch nebenbei gemacht habe, dadurch sehr viel aufarbeiten konnte. Und letztendlich auch, muss ich schon sagen, dass ich dann damals meinen Freund, also meinen jetzigen Freund auch kennengelernt habe und ich da einfach diese Sicherheit gespürt habe, die mir davor kein Mann jemals geben konnte.
Haben Sie ihm dann auch relativ schnell erzählt, was Sie dort erleben und erlebt haben? Ja,
ja, direkt eigentlich. Also das war mir ganz wichtig, weil ich wollte halt, dass er weiß, was da passiert ist, was ich gemacht habe, damit ich da ganz offen und ehrlich in die Beziehung gehe. Mhm. Ja.
Wie haben Sie sich denn kennengelernt? Nur so aus Interesse?
Oh, das ist ein bisschen kompliziert tatsächlich. Okay. Ganz kurz gefasst über einen Bekannten damals, oder ich habe jemanden gesucht für eine Wohnung als Mitbewohnerin. Und dann hat er mir seine Nummer gegeben. Dann hatten wir ganz lange keinen Kontakt und dann hatten wir wieder Kontakt nach 3-4 Jahren. Und das war.
Schön.
Ja, genau, sehr schön.
Und wenn Sie ihm dann auch schnell davon erzählt haben, wie war das dann für ihn, das zu hören? Und wie hat er darauf reagiert?
Er hat super darauf reagiert. Er war sehr, empathisch und gar nicht urteilend, einfach auch interessiert. Und ja, hat das aber auch, so wie ich gesehen, quasi als, ja, quasi, ich sag mal, frauenverachtendes System, was mir auch sehr wichtig ist. Also mein Partner muss da schon meine Einstellungen auch teilen. Mhm. Und genau, jetzt habe ich den Faden gerade verloren.
Ja, ihr Partner war einfach da, so wie sich das
anhört. Er war einfach da.
Ja, und hat sie verstanden, hat zugehört und hat eine Position gehabt, die sich mit ihrer deckt, was ihnen ja auch, sie haben ja gesagt, sie brauchen Sicherheit, da ist es ja vielleicht auch wichtig zu wissen, ja, da versteht jemand und da sieht jemand das genauso wie ich. Haben sie dann gleich aufhören können, die Seite löschen können oder wie war das?
Ja, nicht gleich. Also ich habe zu der Zeit, wo wir uns kennengelernt haben, dann auch keine Treffen oder so mehr gemacht. Das war ganz klar. Ich habe dann Silvester 22 mein Profil gelöscht. Mit ihm zusammen. Das weiß ich noch relativ gut, ja. Genau.
Und es hört sich ja jetzt sehr schön an, so wie Sie über ihn sprechen. Also wie geht es Ihnen heute in der Beziehung?
Richtig gut. Mir geht es richtig gut. Ja, kann ich nicht anders sagen. Ich bin sehr, sehr glücklich und ja.
Nun stelle ich mir vor, Sie hatten diese Einstellung zu sich und Sie haben gesagt, ich bin es nicht wert und Ihr Selbstwert war nicht da. Ist das dann ein Weg auch dem Partner, selbst wenn es so gut anfängt, auch wirklich in der Tiefe zu vertrauen, sich zu öffnen, auch das eigene Bild, das Selbstbild zu verändern? Wie haben Sie das erlebt?
Das ist ein sehr, sehr langer und anstrengender Weg auf jeden Fall. Also das klingt, glaube ich, einfacher, als es ist. Also ich hatte viele Phasen in der Beziehung, wo es mir sehr, sehr schlecht ging, weil ich dieses Vertrauen einfach nicht annehmen konnte und diese Sicherheit einfach nicht annehmen konnte und sehr misstrauisch bin oder war. Also diese Selbstsabotage spielt da, glaube ich, oft eine sehr, sehr große Rolle. Da muss man sich immer wieder halt reflektieren, sehr, sehr doll an sich arbeiten und
Selbst Sabotage heißt, Sie waren es gewohnt, sich irgendwie selbst weh zu tun, sich zu bestrafen, sich abzuwerten in gewisser Weise und das blitzt immer nochmal auf, verstehe ich das richtig?
Ja, genau, einfach ein Gedanken natürlich, dass man halt sich dann viel vergleicht im Außen und ja, definitiv und dadurch halt viele vielleicht positive Gefühle, die man eigentlich hätte, gar nicht so zulassen kann in dem Moment. Das taucht zwischendurch auf. Das war aber also zum Beginn der Beziehung durchaus mehr.
Also da ist jetzt Selbstbewusstsein, da ist jetzt auch mehr Selbstwert auf jeden Fall im Gefühl.
Ja, definitiv.
Sind Sie eigentlich einem Freier, so nachdem Sie das gelöscht haben, ne? Sind Sie da irgendwann einem Freier auch mal wieder begegnet? Oder wohnen Sie jetzt ganz woanders? Ich habe keine Ahnung. Wie ist das? Können Sie das auch räumlich hinter sich lassen oder müssen Sie immer denken, huch, da könnte jetzt wieder einer vor mir stehen aus dieser Zeit?
Nee. Also mir ist es einmal passiert, dass ich jemanden getroffen habe, das war aber dann okay. Tatsächlich, weil ich die Person eher als harmlos empfunden habe und sonst bin ich tatsächlich nie mehr jemandem begegnet. Also dadurch, dass das Ruhrgebiet groß ist und ich auch wenig Leute in meiner Stadt habe, wo ich lebe, zum Glück nicht. Aber die Angst ist oft irgendwie sehr präsent, dass man irgendwie in der Arbeit vielleicht jemanden trifft. Also das habe ich schon oft, dass ich denke, oh nein, vielleicht sehe ich jetzt gleich jemanden, der mal mein Kunde war.
Was macht Ihnen da Angst? Dass die Bilder zurückkommen oder was ist das, was Ihnen Angst macht?
Ja, noch nicht mal die Bilder. Ich glaube, es ist einfach sehr schambehaftet dann. Mhm. Also, dass ich dann quasi in meinem jetzigen Beruf mit diesem alten Ich wieder so konfrontiert werde vielleicht.
Ja. Wie ist es denn? Weiß Ihre Mutter heute von all dem?
Ja, meiner Mama habe ich das irgendwann erzählt. Wir saßen tatsächlich beim Essen zusammen und irgendwie sind wir darauf zu sprechen gekommen, auf die ganze Situation damals. Und ja, dann habe ich ihr das erzählt oder ich hatte das Bedürfnis, ihr das zu erzählen. Und sie war ja einfach super berührt und geschockt darüber. Sie hat sich das überhaupt nicht ausmalen können, weil sie auch so von meiner Einstellung immer wusste. Und das war für sie so eigentlich unglaublich, dass ich das dann tatsächlich doch gemacht habe.
Das ist Wahnsinn, ne? Dass man so eng zusammen wohnt und so, also ja, lange Zeit auch zusammen wohnt und zusammen lebt. Wahrscheinlich kann man nicht das sehen, was man auch nicht sehen will.
Ja, ja, ich glaube gerade, ich glaube, dass man möchte das dann vielleicht auch gar nicht sehen. Also es gab bestimmt Indizien, aber ich glaube, wenn man so nah an einer Person dran ist, dann möchte man manche Sachen auch einfach nicht sehen, weil es zu schlimm ist. Und ich glaube, das war das damals auch, weshalb sie es nicht bemerkt hat.
Wenn Sie zurückdenken, ne, das alles begann ja damit, dass Escort angeblich ganz unproblematisch sein soll. Ne? Wenn Sie sich an die Gespräche mit Ihrer Freundin erinnern, wie gefährlich ist dieses Bild? Wird das von vielen immer noch romantisiert, in Anführungsstrichen?
Ja, also auf jeden Fall. Ich finde gerade durch, ich meine, das ist immer was anderes, aber dadurch, dass jetzt auch so viel, ich sag fast schon Werbung für Plattformen wie OnlyFans und so gemacht wird und auch auf sehr viel, es gibt ja viele Reportagen, die dann irgendwelche Sexarbeiterinnen quasi deren Werdegang nachzeichnen und ich finde, da wird das sehr, sehr beschönigend dargestellt und ich glaube, ich habe mich damals auch eher an diesem Bild orientiert halt. Durch eine sehr liberal feministische Einstellung und das finde ich super fatal und einfach gefährlich, weil es will das manchen Frauen noch überhaupt nicht absprechen, aber das ist so ein geringer Prozentsatz, von dem man ausgehen kann, dass sie das wirklich selbstbestimmt und freiwillig machen. Und selbst wenn, heißt es ja nicht, dass man nicht irgendwelche Schäden davon trägt.
Und wenn Sie sagen beschönigend, also es können ja von außen vielleicht Leute so einen Eindruck haben, ach, das ist ja eine verabredete Zusammenkunft und da gibt's ja diese Seite und dann geschieht das ja einvernehmlich. Ist ja eine freie Entscheidung nach dem, was Sie erfahren haben, was Sie vielleicht auch von anderen wissen. Was sagen Sie zu so einer Position oder zu so einer Haltung?
Da würde ich auch sagen, das ist eine ziemlich naive Haltung. Und diese Haltung also beschäftigt sich halt überhaupt nicht irgendwie systematisch mit den Umständen, in denen Frauen in dieser Gesellschaft heranwachsen, erzogen werden. Also und klammert halt auch einfach aus, dass gewisse Erfahrungen dazu führen, dass Frauen diesen Weg einschlagen und dass diese Übersexualisierung ja einfach super präsent ist und dass es ja als einfach als freie Entscheidung deklariert wird, was es ja eigentlich nicht ist. Man ist ja komplett den Männern unterworfen und dem Markt unterworfen, den Männer bestimmen. Und ich finde das einfach nur ganz, ganz schrecklich, dass man Frauen diesen Weg vorschlägt, obwohl man eigentlich nur auf seinen Körper reduziert wird.
Wie wichtig ist es, auch nach dem, was Sie jetzt sagen, noch mehr zu reden, noch mehr zu wissen, was in Frauen vorgehen kann, ihre Situation, wie Sie ja auch beschreiben, ihr Umfeld, ihre soziale Situation, all das noch mehr ins Bewusstsein zu holen?
Ja, das ist mir unheimlich wichtig. Ich glaube, sonst würde ich auch nicht diesen Podcast jetzt mitmachen oder würde auch keine Vorträge halten oder ehrenamtliche Arbeit machen. Also ich möchte halt einfach zeigen, dass Prostitution in all ihren Facetten einfach einfach ein grenzüberschreitendes System ist und es dabei nicht um Konsens geht, in keinster Weise.
Es ist ja schon eine Reise, die Sie da hinter sich haben. Wenn Sie sehen, wo Sie heute stehen und was Sie bisher erfahren haben, ich frage das immer am Ende des Podcasts, was ist Ihnen heute im Leben wichtig?
Was ist mir heute im Leben wichtig? Ganz, ganz wichtig ist mir auf jeden Fall, das klingt jetzt so total pauschal, aber auf jeden Fall sich etwas aufzubauen, für das man eine Leidenschaft hat. Sei es irgendwie ein Hobby oder sei es auch sowas wie ein Ehrenamt, was man gerne macht, wofür man einfach brennt. Und dass man halt Sachen findet, aus denen man halt einen Selbstwert ziehen kann, die sich aber nicht darauf beziehen, dass es irgendwie seinen Körper formt oder dass es irgendwelche Äußerlichkeiten betrifft, sondern es muss wirklich aus dem Inneren herauskommen. Und dass man einfach es zulässt oder dass man sich einfach darauf auf Leute einlässt wieder, dass man Vertrauen zu Leuten aufbaut oder zu Männern auch wieder aufbaut, auch wenn das schwierig ist und auch wenn man oft den Impuls hat, das Ganze abzubrechen und sein Leben wie vorher fortzuführen, dass man einfach da durchgeht. Und ich kann sagen, es wird besser. Es ist ein langer Weg, aber es wird besser. Das ist ganz, ganz wichtig. Also an sich arbeiten, sich auf sich fokussieren. Wirklich immer wieder betonen, etwas suchen, wofür man brennt und sich das zur Lebensaufgabe machen.
Vielen Dank, Vivian. Alles Gute in Ihrem Leben, in Ihrer Partnerschaft, mit Ihrem Engagement.
Danke.
Schön, dass Sie ganz offensichtlich viele Dinge gefunden haben, für die Sie brennen. Und ich bin ganz sicher, dass Sie da auch viel erreichen. Also vielen, vielen Dank, Vivian.
Ich danke Ihnen.
Und vielen Dank auch an Sie fürs Zuhören. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann möchte ich Sie einladen, regelmäßig dabei zu sein. Alle 2 Wochen gibt's eine neue Folge und empfehlen Sie uns auch gerne weiter in Ihrem Bekanntenkreis oder wo auch immer. Wir würden uns freuen. Und wenn Sie Lust auf noch mehr Podcasts haben, empfehle ich Ihnen Durchgefallen, wie Schule uns als Gesellschaft spaltet. 2023 macht die Ludwigshafener Gräfenau-Schule Schlagzeilen. 40 Kinder müssen die erste Klasse wiederholen. Eine Erklärung ist schnell gefunden. Die Gräfenau-Schule liegt in einem sogenannten Brennpunktviertel. Schlechte Deutschkenntnisse, mangelnde Integration machen den Schulalltag schwierig. Aber das eigentliche Problem liegt tiefer. Und die ehemalige Lehrerin Lisa Graf deckt im Podcast Durchgefallen auf, warum unser Bildungssystem so viele Kinder im Stich lässt und was sich ändern müsste, damit Schule ein gerechterer Ort wird. Alle 5 Folgen hören Sie in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Bis bald, hier in Ihrem Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher. Wir hören uns.